ARD.
Denn im Corona-Lockdown haben wir ja festgestellt, dass das, was wir nämlich machen sollen, nämlich den Kindern beizubringen, Wissen zu erwerben, dass es gar nicht funktioniert. Wir werfen ihnen Bröckchen hin, die sie dann aufpicken sollen, aber wie man quasi den Fisch fängt, das bringen wir ihnen nicht bei. Und das hat uns wirklich ganz schön gestört.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Wie verändert man eine Schule? Nicht in der Theorie, nicht auf Papier, sondern in der Realität eines Kollegiums, inmitten von Belastung, Lehrkräftemangel und Alltagsdruck. Christina Feldmann ist Schulleiterin einer Grundschule. Sie wollte nicht länger darauf warten, bis irgendjemand irgendwas ändert und wollte auch den Friday einführen. Ein Konzept, das SchülerInnen die Möglichkeit gibt, an gesellschaftlich relevanten Fragen zu arbeiten. Selbstbestimmt und projektorientiert. Doch was als mutiger Aufbruch gedacht war, wurde zum Konfliktpunkt. Der erste Versuch scheiterte. Und genau das macht Christina zur idealen Gesprächspartnerin für diesen Podcast. Sie redet nicht über Visionen von Schule, sondern sie hat erlebt, was passiert, wenn Veränderung auf Wirklichkeit trifft. Liebe Christina, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, Bob.
Ich habe tatsächlich in der letzten Zeit immer mal wieder Folgen über Schulveränderungen aus den unterschiedlichen Perspektiven. Und eine Frage, die ich da immer sehr relevant finde, ist, warum wolltest du überhaupt was anders machen? Gab es da so einen springenden Punkt oder hat sich das vielleicht auch nach und nach verändert?
Also, dass Schule nicht für alle Kinder gut gestaltet ist, das habe ich selber am eigenen Leib schon erfahren in meiner eigenen Schulzeit. Es wurde dann verstärkt im Referendariat.
Kannst du erklären, wie das ist? Weil ich meine, das haben natürlich viele die Erfahrung, genau. Aber was hat dir da Schmerzen bereitet, sage ich mal?
Also ich habe das Referendariat an einer Grund- und Hauptschule gemacht und war im Hauptschulbereich eingesetzt. Und ehrlich gesagt war ich auch leid, dort die kleinen Häufchen Elend im Hauptschulzweig angespült zu bekommen, die dann irgendwie 4 Jahre lang erfahren haben, dass sie nicht gut genug sind für andere Schulformen. Das hat mich immer schon sehr gestört. Irgendwann wechselte ich dann von der Hauptschule an die Grundschule und stellte fest, man kann noch so liebevoll auf die Kinder gucken und sie behüten. Das System macht es einfach mit den Kindern dadurch, dass sie immer wieder erfahren haben, hey, reicht nicht ganz für die Spitze. Das hat mich wirklich gestört.
Ich muss da jetzt nochmal 2 Nachfragen stellen. Also das eine ist, du hast gesagt, die Häufchen Elend. Das heißt, die haben in dieser Hauptschule, in der du gearbeitet hast, das auch reflektiert, dass sie quasi am unteren Ende der Bildungsnahrungskette angekommen sind?
Ich weiß nicht, ob sie das reflektiert haben, aber sie haben sich verhalten. Also sie haben sich wenig zugetraut, das Selbstwertgefühl war einfach weg.
Und in der Grundschule sagtest du gerade, das System ist so ausgerichtet. Ich finde diese Frage immer so schwierig, aber vielleicht kannst du sagen, was ist denn in dem Fall das System, also das dazu führt, dass die Kinder eben dieses Gefühl haben?
Das gleichschrittige Durchschleifen durch den Lehrplan, das Abtesten zu einem gewissen Zeitpunkt, jetzt musst du abliefern oder auch nicht und ja, das Vergleichen.
Und dann hast du dich sozusagen umgeschaut und auf den Weg gemacht. War der Friday von Margret Rasfeld, die ich ja hier im Podcast auch schon mal gesprochen habe, so das Erste, was dir dann vor die Linse gesprungen ist? Oder wie kann man sich das vorstellen? Weil es gibt ja mittlerweile durchaus unterschiedlichste innovative Schulkonzepte, die von sich beanspruchen, Veränderungen auch herzustellen.
Ja, der Friday war der erste richtig große Schritt bei uns. Da gab es vorher viele kleine. Als ich an unsere Grundschule kam als Schulleiterin, da hatten wir große Herausforderungen mit dem, ja, also nicht nur mit dem Verhalten von Kindern, sondern eben, wie ich vorher auch schon gesagt hatte, mit der Motivation und waren mit der Inklusion überfordert und hatten uns bereits auf den Weg gemacht, uns zu einer inklusiven Schule zu wandeln. Das waren damals kleine Schritte. Wir haben uns zur bewegten, gesunden Schule verändert. Das heißt, bei uns gab es Planarbeiten, so dass Kinder in ihrem eigenen Tempo so ein bisschen arbeiten konnten, aber immer noch sehr gelenkt. Und sie haben Liegesteh- und Sitzarbeitsplätze frei wählen können. Sie konnten die Sozialformen frei wählen in den Arbeitsphasen. Das waren erste Schritte, die wir gemacht haben. Der Friday, der kam dann später.
Ich finde es gerade total interessant, dass du das sagst mit den freien Sozialformen und den freien Steh-, Sitz- und Liegeflächen. Das sind nämlich alles Dinge, die, also jetzt die ZuhörerInnen, die nochmal dabei sind, man beim Chura-Modell auch schon immer mal wieder hört. Habt ihr das übernommen oder habt ihr das von woanders dann quasi so zusammengeklaubt.
Also dieses Cora-Modell, das haben wir später tatsächlich auch für uns entdeckt und haben die ganzen Klassenräume danach umgestaltet, konsequent. Es gibt eine Initiative Bewegte Gesunde Schule in Niedersachsen. Über die sind wir damals auf die unterschiedlichen Arbeitsplätze gestoßen.
Und was ist noch Teil von dieser bewegten Schule? Denn das hört sich ja auch erstmal auch so an, dass das auch um Bewegung selber geht. Und wir wissen ja alle, dass Schule oftmals in diesem etwas traditionellen Rahmen zu Passivität führt. Und es einfach viele Kinder gibt, die aber eigentlich viel mehr Bewegung eigentlich bräuchten, um dann auch richtig zu lernen.
Also es ging auch um Bewegungspausen während des Unterrichts. Wir wissen ja alle, dass Kinder eben unmöglich, gerade nicht im Grundschulbereich, 45 Minuten am Stück sitzend irgendwie sich konzentrieren können. Dass eben, wenn man merkt, dass Kinder, dass da die Luft raus ist, dass sie neuen Input brauchen, dass man eben Bewegungspausen einsetzt. So Energizer, also etwas. Aber auch das Umgestalten des Schulgeländes gehörte mit dazu.
Das heißt, wenn ich das jetzt auch nochmal kurz fragen kann, das ist dann aber verbindlich auch. Oder könnte man dann als Kollege sagen, ja, so bewegte Schule, schön und gut, macht ihr das mal, das ist nicht mein Ding, ich habe pädagogische Freiheit, tschüss.
Ja, das könnte man machen.
Könnte man machen, okay. Und dann hast du den Friday entdeckt. Was hat dich daran fasziniert, dass du gesagt hast, okay, jetzt haben wir schon ein paar Schritte gemacht und das ist dann wirklich der ist super, den sollten wir jetzt eigentlich auch noch machen.
Also tatsächlich kam diese Idee aus dem Kollegium und gar nicht unbedingt von mir. Also wir waren uns schon sicher, wir wollen was verändern und hatten uns mit Schule im Aufbruch auch auseinandergesetzt, waren auch zu einigen Netzwerktreffen bereits. Und dann kam ja der Corona-Lockdown 2020. Und in dieser Zeit haben wir uns viele Experteninterviews angehört. Die Pioneers of Education Interviews waren damals alle online während des Lockdowns. Und wir haben uns täglich einfach mit Experten Interviews beschäftigt und haben verschiedene Impulse immer aufgenommen und haben uns einmal am Tag ausgetauscht im Kollegium. Was habt ihr gehört? Was fandet ihr interessant? Wo lohnt es sich nochmal reinzuhören? Und dieser Friday, die Idee des Friday, den Margret Rasfeld damals dort vorgestellt hatte, der hat viele so, ja, so überzeugt von jetzt auf gleich. Denn im Corona-Lockdown haben wir ja festgestellt, dass das, was wir nämlich machen sollen, nämlich den Kindern beizubringen, Wissen zu erwerben, dass es gar nicht funktioniert. Wir werfen ihnen Bröckchen hin, die sie dann aufpicken sollen, aber wirklich, wie man quasi den Fisch fängt, das bringen wir ihnen nicht bei. Und das hat uns wirklich ganz schön gestört. Und wir haben gesagt, okay, da könnten die Kinder vielleicht mal in einem geschützten Rahmen versuchen, selbstständig irgendwelche Projekte durchzuführen, Wissen zu erwerben, sich selbst auf den Weg zu machen, ohne dass ein Lehrer oder eine Lehrerin dahinter steht und ihnen mal auf die Finger haut.
Jetzt ist es ja so, dass wir an dieser Stelle gar nicht nur über die Vorteile des Fridays sprechen, sondern darüber, wie das auch scheitern kann. Also da vielleicht jetzt mal eine kleine Anekdote. Da sind nämlich zwei Dinge zusammengekommen. Zum einen habe ich dich gesehen bei Futuro Mundo, bei einer großen Bildungskonferenz auf der Bühne bei Teachers on Stage, wo du eben darüber gesprochen hast. Und im Hinterkopf hatte ich noch eine Freundin, die sehr frustriert darüber war, dass sie, ich glaube, bestimmt über ein Jahr lang versucht hat, diesen Entwicklungsprozess hin zum Friday zu begleiten, und das ist gescheitert. Und das ist übrigens nicht nur gescheitert, weil die KollegInnen das nicht wollten, sondern sogar die SchülerInnen. Was aus meiner jetzt Reaktion darauf, als ich mit ihr telefoniert habe, gar nicht so überraschend war, weil manchmal es ja auch so ist, dass so ein, wie soll ich sagen, so ein negativer Zirkelschluss ist. Ich entscheide mich gegen was, weil ich noch gar nicht weiß, wie es eigentlich ist. Und dann kann man die Erfahrung auch nicht sammeln. Und diese beiden Sachen sind zusammengekommen und ich dachte, Mensch, das geht vielen so. Und zwar nicht nur bei Friday, sondern grundsätzlich sagen ja immer mal wieder Leute, wir haben ja eigentlich super Ideen und dann scheitern die. Führ uns da mal ruhig sehr detailliert durch, weil ich glaube, das ist was, was viele, die sich auch als Verstärker oder Innovatoren oder Change Agents, wie man es auch nennen will, sehen, durchaus sehr interessieren könnte.
Also es gibt mit Sicherheit viele Möglichkeiten. Ich kann ja mal erklären, wie es bei uns war. Also eine Kollegin fand die Idee des Friday von Margret Rasfeld wirklich faszinierend. Und wir hatten uns damit so ein bisschen beschäftigt und haben überlegt, okay, könnten wir uns vorstellen. Und befanden wir uns im Lockdown. Es war, ich weiß nicht, März, April. Und die Kinder saßen zu Hause und haben Homeschooling-Aufgaben bekommen. Und wir waren uns bewusst, wir möchten das unbedingt umsetzen. Und tatsächlich haben wir diese Freiheiten genutzt und haben in den 4. Klassen mal versucht, ein Friday Light durchzuführen. Das heißt, eine Wochenplanaufgabe war, denk dir selber mal eine Aufgabe aus, woran möchtest du gerne forschen oder was möchtest du ausprobieren? Und da waren ganz unterschiedliche Dinge dabei. Ein Schüler hatte seiner Mutter auf dem Feld bei einer Spargelernte geholfen und hat das dokumentiert. Ein anderes Kind hat dem Haustier Kunststückchen beigebracht und hat das hinterher den Klassenkameraden vorgeführt. Ein anderes hat sich mit digitalen Medien auseinandergesetzt und hat ein kleines Stop-Motion-Video gedreht. Das war wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Mhm. Und die Kinder hatten wahnsinnig viel Freude daran und wir waren wirklich erstaunt, was für tolle Ergebnisse wir hatten. Und so waren alle total begeistert und ja, davon überzeugt, wir probieren das jetzt. Und das ist jetzt das, wo du wahrscheinlich drauf anspielst. Es war ja dann immer noch der Lockdown und wir haben natürlich die Eltern der 4. Klassen, die hatten das so ein bisschen mitgekriegt, wie so freieres Arbeiten funktionieren kann, aber alle anderen eben nicht. Und wir haben dann auch eine Gesamtkonferenz und den Schulvorstand, also alle mit ins Boot geholt. Wir hatten ein einstimmiges Ergebnis, ja, wir wollen den Friday. Und trotzdem gab es bei uns Widerstand. Wir wussten nämlich nicht, wie wir die anderen Eltern mit ins Boot holen sollen oder auch überhaupt das ganze Umfeld. Wir wohnen hier auf dem Dorf, also da meinen immer alle irgendwie auch eine Meinung haben zu können. Und tatsächlich haben wir das damals für uns super gut gelöst. Wir haben ein ganz ausführliches Padlet damals erstellt mit ganz vielen Hintergrundinformationen, dass die Schule nicht mehr auf die unsichere Zukunft vorbereitet. Das war uns allen so, so klar und es lag auf der Hand. Schule muss sich verändern und wir müssen den Kindern einfach andere Fähigkeiten mit auf den Weg geben, als nur das sture Auswendiglernen und Abarbeiten von Arbeitsblättern. Und das hat so semi-gut geklappt.
Wie kann man sich das vorstellen, semi-gut? Also was heißt Widerstand? Sozusagen stehen die dann auf der Matte und sagen, also mit der Mistgabel, wenn wir schon mal bei dem Dorf bleiben. Entschuldigung. Leute,
ich hatte es in meinem Vortrag. Wir haben dieses Padlet natürlich per E-Mail verteilt und haben unsere Gespräche.
Genau, es ist eine digitale Leinwand für diejenigen, die es, die wahrscheinlich kennen alle Padlets, aber trotzdem.
Genau.
So eine digitale Leinwand, die man per Link dann auch verschicken kann, genau.
Genau, und wir hatten also auch Experten, die hier auch schon zu Wort gekommen sind, Professor Buro, Margit Rasfeld und so weiter. Also es waren verschiedenste Zugänge und wir haben es erklärt, warum es so sein soll und warum wir das jetzt wichtig finden und hatten den Eltern auch angeboten, hey, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne, lasst uns ins Gespräch kommen. Und es kam nichts. Also wir hatten nicht eine einzige Rückfrage und da wir uns ja sehr stark mit diesem Padlet auch auseinandergesetzt haben und sehr viel Mühe gegeben haben, das wirklich auch aufschlussreich dort zu gestalten, war ich der Meinung, wir haben das einfach so gut gemacht, dass keine Fragen mehr offen sind. Das war ein großer Irrtum, weil als nach den Sommerferien der Friday auf dem Stundenplan stand, gab es den großen Aufschrei. Also von die Kinder haben jetzt frei am Freitag und die müssen nicht mehr lernen. Also bis hin zu...
Also sozusagen typisches Beispiel von nur die Überschrift gelesen, oder?
Ja, so in etwa, genau. Genau, also das waren sehr, sehr aufregende und anstrengende Wochen, vor allem auch für mich als Schulleiterin. Ich wollte natürlich die Kolleginnen damit nicht alleine lassen mit dieser Front. Ich bin zu jedem Elternabend gegangen und habe da Rede und Antwort gestanden. Wir haben sogar so einen Friday-Info-Nachmittag nochmal gemacht und... Ja gut, also man muss auch zuhören wollen. Das ist eben das Geheimnis. Also viele konnten wir damit so ein bisschen beruhigen. Und bei anderen blieb einfach die Skepsis vorhanden.
Und dann?
Ja, dann haben wir weitergemacht, weil wir davon überzeugt waren. Mhm. Und tatsächlich die Freude der Kinder, es war damals natürlich noch so ein Friday Light, nenne ich es mal. Weil der Friday lebt ja davon, dass wir auch jahrgangsgemischt arbeiten. Das durften wir in der Corona-Zeit noch nicht. Wir haben es klassenintern gemacht. Und so hat natürlich die 1. Klasse ganz andere Dinge getan als auch Viertklässlerinnen und Viertklässler. Aber die Freude, die dort entstanden ist, die Freude und das Lernen, was da stattgefunden hat, das hat die Eltern am Ende überzeugt. Meine Tochter war damals selbst in der 4. Klasse und am Freitag sind die Augen auf und sie ist aus dem Bett gesprungen. Das war die anderen Tage nicht so. Und sie hat mal geäußert, ich wünschte, dass jeden Tag Friday wäre. Also die Kinder hatten wirklich Freude daran, mit ihren Freunden zusammen an Dingen zu arbeiten, die sie wirklich interessieren. Und da sind die Vorlieben ja auch ganz unterschiedlich. Ja, das hat ihnen Spaß gemacht.
Bevor wir vielleicht da noch mal ein bisschen auch inhaltlich noch reingehen, was die da gemacht haben, ist dann das große Learning daraus, dass man den Mut haben muss, weiterzumachen, auch gegen Widerstände in gewisser Weise?
Ja, vielleicht. Also es kommt halt darauf an, wie groß der Widerstand ist. Tobias Falkenhauer vom Friday-Netzwerk, der sagt immer, gibt es keinen Widerstand, ist die Veränderung nicht groß genug. Und der Widerstand war groß, also die Veränderung war offensichtlich groß genug. Aber dass ich das so genau zitieren kann, das zeigt ihr wahrscheinlich auch, dass ich das alleine auch nicht ausgehalten hätte. Ich glaube, das Geheimnis ist, sich zu vernetzen. Also wir waren ja damals bei Schule im Aufbruch im Netzwerk und es gibt ja unendlich viele tolle Netzwerke mit Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben. Und wir haben alle diese Erfahrungen bereits gesammelt und sammeln sie auch weiterhin, dass es Widerstand gibt. Mhm. Alleine in seinem eigenen Schulkosmos wird es ganz, ganz hart, das zu bewältigen. Wenn man sich aber gegenseitig stützt und Mut macht, ist es einfacher.
Mhm. Vielleicht, um mal so eine wichtige Sache aus dem Weg zu räumen, bevor wir uns dann mit dem Positiven beschäftigen. Wie ist das denn dann, wenn man diesen Friday hat und es gibt Forscherfragen, Projekte, die die Schülerinnen und Schüler aus eigenem Antrieb machen, sehr unterschiedliche Formen von Produkten, Produktion und so weiter. Letzten Endes ist es ja dann doch ein Tag weniger für den Stoff, TM. Naja gut, aber es ist ja so, ne? Also da fällt ja auch irgendwie was weg. Wie macht man das? Wie geht man damit um? Wie entscheidet man, was dann weniger gemacht wird? Oder ist das gar nicht so ein großes Ding, wie man sich vielleicht vorstellen kann?
Im Grunde genommen haben die Kinder sehr viel mehr Deutschunterricht. Das kann ich definitiv sagen. Nämlich dadurch, dass sie Dinge recherchieren, sich gegenseitig zuhören, kommunizieren, Dinge ausgestalten, zu Papier bringen. Also da ist so viel Deutschunterricht. Gleichzeitig nehmen wir nichts mehr vom Deutschunterricht weg. Also tatsächlich hätte ich gar kein Problem damit, eine Deutschstunde dort reinfließen zu lassen. Das machen wir aber mittlerweile nicht mehr so. Es ist immer auch ganz viel Sachunterricht, das fließt da rein. Also da muss man eben einfach gucken, welche Stunden da reinfließen können. Es ist eine AG-Stunde, die da reinfließt. Nicht die Basiskompetenzen Mathe und Deutsch tatsächlich. Hm. Das ist allerdings auch eine Geschichte, die sich unsere Schüler gewünscht haben. Die Kinder sagen immer, ey, wir haben hier so viel durchzuarbeiten und ihr stresst uns total. Wir wünschen uns eigentlich, dass wir mehr Zeit für diesen ganzen Mist haben. Das ist eine andere Baustelle, das schauen wir mal. Hm.
Habt ihr das jetzt dann seit der Corona-Zeit auch weitergeführt, den Friday? Also from Friday Light, wie du es gerade gesagt hast, zum direkten Friday?
Ja, definitiv. Haben wir durchgeführt. Und natürlich, der verändert sich permanent.
Ja, das ist nämlich jetzt die spannende Frage. Was sind denn so Punkte gewesen, wo du dann auch in deiner Rolle als Schulleiterin nachsteuern musstest, wo du gemerkt hast, ah, das hat sich vielleicht auf dem Blatt, keine Ahnung, einfacher angehört, als es jetzt in der Umsetzung ist?
Also das habe ich tatsächlich gar nicht alleine machen müssen. Ich hatte sogar eine Friday-Koordinatorin, die sich da super drum gekümmert hat und immer gemeinsam mit anderen aus dem Friday-Netzwerk auch geguckt hat, hey, wir haben diese und jene Herausforderung, wie geht ihr damit um, was könnten wir mal verändern? Also der nächste große Schritt war ja tatsächlich die Jahrgangsmischung. Wir haben uns mit den Global Goals beschäftigt, haben überlegt, okay, was stört euch denn eigentlich? Was würdet ihr gerne angehen? Und da sind dann tatsächlich ganz tolle Gruppen auch entstanden, wo sich ältere und jüngere Kinder gegenseitig gut unterstützen konnten. Und das, was sich verändert hat, ach, wir probieren auch gerne Dinge aus bei uns an der Schule. Das ist so. Als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen war, da gab es dann irgendwann in den Sommerferien vom Kultusministerium auch einen Aufruf, hey, setzt doch irgendwie ein Zeichen für den Frieden. Und das war für uns tatsächlich ganz einfach umzusetzen. Wir haben dann nach den Sommerferien bis zu den Herbstferien mit den Kindern gemeinsam einfach zu dem Global Goal Frieden gearbeitet. Und da sind tolle Ideen entstanden.
Ja, um das mal ganz kurz zu sagen, das ist nämlich interessant, dass du es auch sagst, dass diese Verbindung zwischen Fridays und auch, glaube ich, anderen Formen von zum Beispiel Modellen, wo Stunden zugewiesen können, mit diesen Global Goals verbunden werden. Das sind ja 17 Nachhaltigkeitsziele in verschiedenen Bereichen. Also eins ist keine Armut, kein Hunger, Gesundheit und Wohlergehen und eben auch Bildung selber, hochwertige Bildung. Das heißt, das ist sozusagen schon mal, so wie ich das verstehe, auch so eine gewisse Leitlinie, dass man den Kindern nicht sagt, so jetzt macht einfach mal irgendwas, sondern beschäftigt euch damit. Ah, und jetzt ist mir auch wieder gekommen, wann ich das letzte Mal diese Verbindung gehört habe, genau, bei Anne Slifkas Deeper Learning habe ich das auch mitbekommen, weil die das auch immer mal wieder oder Schulen, die sie begleitet, auch mit diesen Global Goals verbinden. Ne?
Ja, Und wenn wir tatsächlich mal die Global Goals uns nochmal so auf der Zunge zergehen lassen, alle Länder sollen das ja bis 2030 umgesetzt haben. Und alleine Ziel 4, gute Bildung. Und was heißt denn das eigentlich? Also es heißt ja nun mal eben nicht mehr, ich fülle alle Arbeitsblätter auf, die mir vorgesetzt werden, sondern lernen, Wissen zu erwerben. Und das ist noch was anderes als das, was wir in der klassischen Schule so machen. Lernen zu handeln, lernen zusammenzuarbeiten, lernen zu sein. Wofür interessiere ich mich überhaupt? Wer bin ich denn überhaupt? Mhm. Das können wir im Regelunterricht nicht so gut. Und tatsächlich fließt das in alle curricularen Vorgaben mit ein, immer so ein bisschen. Das ist ja vorne in dem Text, den wir so selten lesen. Aber da stehen tolle Dinge drin. Und bei uns in Niedersachsen gibt es ja nur noch zusätzlich den BNE-Erlass, den das Kultusministerium aufgesetzt hat. Und der legitimiert nicht nur, sondern der legt nochmal wirklich den Fokus drauf und sagt, hey, Bildung für nachhaltige Entwicklung, das ist etwas, wo wir uns hin entwickeln müssen und sollen. Also da erfahren wir tatsächlich hier ganz viel Unterstützung und das ist natürlich auch sehr wertvoll. Und das macht es natürlich auch leichter, dran zu bleiben. Hm.
Wie kann man sich das denn vorstellen, was die dann so machen an Projekten? Also wir haben es ja gerade gesagt, das eine ist ja sozusagen ein sehr großer Rahmen. Das andere ist, Grundschulkinder auch arbeiten zu lassen. Was entstehen da für Produkte?
Ja, du hast schon Hunger angesprochen beispielsweise. Mhm. Das ist etwas, was die Kinder immer wieder auch, oder Armut, was die Kinder umtreibt. Es gab, das war noch während dieser Klassengeschichte im ersten Jahr, da hat sich eine Klasse überlegt, hey, wir können doch mal so einen Lauf gegen den Hunger machen und haben die ganze Schule motiviert und wir haben einen Spendenlauf. Damals hatten wir so um die 100 Schüler und die waren so motiviert, nachdem sie den Vortrag gehört haben, wie wichtig diese Nahrung ist für die Kinder. Die haben 10.000 Euro zusammengelaufen. Also das war wirklich enorm und das ist natürlich dann, also die Kinder sind über sich selbst hinausgewachsen. Welche, die sonst keine Lust haben auf Sportunterricht, sind da plötzlich 23 Runden gelaufen. Und das war wirklich, wirklich toll zu sehen. Also wie man sie so motivieren kann, das war eine Gruppe. Dann gab es meine Gruppe auch im ersten Jahr, das war fantastisch. Die haben die Elterntaxis so sehr gestört und haben zuerst so, sind zum Tischler gelaufen, haben sich ein großes Stück Holz besorgt und haben dann einen großen Aufsteller bemalt, hier bitte nicht durchfahren. Also sie haben sich dann vorangescheitert, also es klappte nicht. Und dann haben sie bei der Zeitung angerufen und dann kam der Redakteur und hat darüber recherchiert und sie interviewt und dann landeten sie auf der Titelseite von unserer Tageszeitung. Und am Ende gab es auch noch eine Straßenverengung und dann waren sie auch erstmal zufrieden. Hat sich jetzt aus anderen Gründen wieder rückwärts entwickelt, aber gut, das ist ein anderes Thema.
Ja, hier Zwinker-Smiley an die Verantwortlichen.
Ja. Ja, aber manchmal, so wie zum Beispiel bei dem laufgehenden Hunger, entwickelt sich daraus auch etwas, was die Schule dann auch nachhaltig weiter prägt. Also wir haben immer am Ende des Schuljahres seitdem unser Sportfest. Da machen wir irgendwas hin und wieder machen wir auch Spendenläufe. Aber es geht auch mal einfach um was ganz anderes, aber immer was Sportliches. Dann hatte ich vorhin kurz angesprochen, dass wir diese Friedensaktion machen sollten. Da hatten sich Kinder überlegt, hey, wir wollen einen Friedensmarsch machen. Und vorher feiern wir an der Schule ein Fest. Und daraus ist unser Herbstfest entstanden. Wir haben also immer vor den Herbstferien ein Herbstfest, was die Kinder selbst organisieren und planen. Und es orientiert sich an den Global Goals. Das heißt, wir gucken halt auf, was wächst denn jetzt hier gerade. Es gibt dann immer Kürbis- oder Kartoffelsuppe. Ja, unterschiedlichste Dinge. Oder wir haben ja einen Schulwald bei uns an der Schule. Dann werden Kastanien gesammelt und dann werden dort Spielmöglichkeiten ausgearbeitet oder. Also sowas Aktives gibt's. Aber es gibt auch diese ganzen ganz klassischen Recherche-Kinder, die gerne recherchieren. Also Tiere sind zum Beispiel immer ein großes Thema. Müll im Meer ist immer ein großes Thema. Mhm. Und dann gibt's ganz unterschiedliche Ergebnisse hinterher. Mal ist es ein E-Book. Mal ist es ein kleiner Film, ein Stop-Motion-Film, mal ist es ein Plakat. Mhm. Sehr schön kann man das auch sehen in dem Friday-Film. Friday, der Film, der wurde auch an unserer Schule gedreht tatsächlich. Und da kann man das auch ein bisschen sehen, so was so Kinder auf für Ideen kommen.
Du hast ja gerade eben auch von dem Netzwerk gesprochen. Wie ist das denn da? Was gibt es da so für Erfahrungen auch mit den Lehrerinnen und Lehrern? Denn es gibt ja auch immer mal wieder Stimmen von Lehrkräften, die dann sagen, ja, dafür bin ich aber gar nicht ausgebildet. Ich kann doch jetzt die nicht bei irgendwas begleiten. Das ist überhaupt nicht mein Fach oder da fehlt mir die Expertise zu. Oder ist sowas überhaupt kein Thema?
Ja, doch, natürlich. Also manchmal ist es uns auch zu viel. Was soll ich denn jetzt noch machen? Also das haben wir schon auch. Und ich glaube, das Geheimnis ist, das auch anzunehmen und das nicht kleinzureden. Klar ist es auch anstrengend und gleichzeitig, hey, welcher Job ist noch wie vor 20 Jahren? Also auch wir in der Schule müssen uns daran gewöhnen, dass wir uns weiterentwickeln.
Ja, das ist doch ein super Stichwort. Wenn du jetzt über Schule, ach, ich mag diese Begrifflichkeiten nicht, die klingen immer sowieso hohle Phrasen, aber nennen wir es trotzdem so, Schule der Zukunft, wenn du darüber nachdenkst, ist das schon jetzt der Weg, den du eingeschlagen hast? Also sagen wir mal, Autonomie der Kinder, Beschäftigung mit Nachhaltigkeitszielen, Möglichkeiten der gemeinsamen Gestaltung, das ist ja das, was du eigentlich auch machst, wenn die Kinder da mitmachen, zum Beispiel bei solchen Festen. Geht das in die Richtung eines Bildes, wie du dir Schule vorstellst? Oder was müsste dann noch passieren, dass du, ich meine gut, zufrieden sind wir Lehrer Ihnen nie, aber dass du wirklich sagst, ja, das ist es. Das ist das, wie Schule eigentlich im 21. Jahrhundert sein sollte.
Ja, es geht auf jeden Fall in die Richtung. Ach, dass es jetzt mit dem Friday getan ist, das denke ich nicht. Mhm. Aber das ist ein Türöffner. Da können wir auch als Lehrkräfte lernen, irgendwie loszulassen. Das fällt uns sehr schwer. Stellen wir auch immer mal wieder fest, je stressiger die Situationen um uns herum sind, umso mehr suchen wir tatsächlich das, was wir kennen und was wir gewohnt sind. Aber das ist auf jeden Fall ein Schritt, der Friday. Und mehr Autonomie finde ich auch gut. Gemeinschaft. Mhm. Ja, es gibt ja natürlich auch diese Stimmen und wir stellen das auch fest, dass Kinder eben anders in die Schule kommen heutzutage, als es noch vor vielen, vielen Jahren so war.
Also einfach, was die Voraussetzungen angeht.
Genau. Mhm. So, und das sind immer auch Punkte, die sind mal mehr, mal weniger stark, kommen die zum Tragen. Und dann müssen wir natürlich darauf eingehen und auch nochmal einen Schritt zurück machen und nochmal Dinge weiter verbessern.
Wenn es jetzt Leute gibt, die sagen, okay, also ich möchte mich auch auf den Weg machen, ich möchte diesen Mut auch haben und mich inspirieren lassen. Was wären für dich dann die ersten Schritte? Also klar, wir haben von diesem Film gehört, den können wir auch in die Shownotes machen. Und natürlich kann man vielleicht auch mal auf die Seite der Schule gucken. Ich weiß gar nicht, gibt es eine Videoaufzeichnung von Teachers on Stage, wo du das nochmal erklärst?
Nein, noch nicht, aber ich hoffe bald.
Genau, also da kann man dann auch gucken. Aber was wäre denn sozusagen ansonsten noch ein Schritt oder ein Netzwerk, wo man reingehen könnte, wenn man loslegen möchte?
Also wo ich auch immer noch sehr viel gucke, ist auf den Seiten des Deutschen Schulportals. Tatsächlich gibt es da ganz, ganz viele tolle Ideen. Und wir haben im Bildungsportal Niedersachsen haben wir ein Freiräumeportal. Da kann man sich unterschiedliche Schulen, die auch Hospitationsschulen sind, anschauen und schauen, was haben die denn für Entwicklungsschwerpunkte und sich dort informieren. Und es gibt Hospitationsschulen und wenn man weit weg wohnt, tut es vielleicht auch erstmal einen Anruf oder einen Videocall. Also ich würde mich sehr wundern, bei mir ist das zumindest nicht so und ich kenne eigentlich auch niemanden, der sagt, hey, du kommst nicht aus Niedersachsen, mit dir rede ich nicht. Mhm. Das ist auf jeden Fall etwas, wo man sich nochmal Inspiration holen kann. Und dann würde ich wirklich empfehlen, sich an Netzwerke zu wenden.
Mhm. Zum Beispiel, wie du gesagt hast, Schule im Aufbruch.
Genau. Bei Wirsche Schule werden wir mit Sicherheit auch fündig. Es gibt so viele Netzwerke tatsächlich. Aber Schule im Aufbruch ist auf jeden Fall eine gute Adresse.
Heute sprach ich mit Christina Feldmann. Sie hat nicht nur den Friday eingeführt, sondern auch gezeigt, was es heißt, Schule gemeinsam zu gestalten. Auch wenn es an der einen oder anderen Stelle Widerstände gibt. Vielen Dank, Christina, für deine Offenheit, deinen Mut und deine Haltung. Und natürlich, dass du heute dabei warst.
Vielen Dank, es war mir eine Freude.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.